Okay, großes Dank an Microsoft Light. Seit nächster Woche, letzter, nee, vorgestern haben sie ja auch angekündigt, dass sie irgendwie ihre ganze Trusted Computing-Kram zurückstellen und überarbeiten. Also insofern ist es auch nicht schlimm, wenn ich jetzt hier mit irgendwelchen nicht gepatchten Systemen hier arbeite. Okay, also ich begrüße euch recht herzlich. Es ist mal wieder ein Vortrag über Trusted Computing, oh Wunder. Da das hier aber eine CCC-Konferenz ist, werde ich auch einiges an Bitvoodoo zeigen und auch ein paar neuere Entwicklungen eingehen. Trotzdem mache ich jetzt auch eine kurze Einführung, was diese Geschichte im Einzelnen tut. Also im Einzelnen werde ich mal sagen, was ist Trusted Computing, Trusted Computing Group und Microsoft überhaupt? Wir haben Trusted Computing 1.2. Das ist die neue Version. Die wurde im November in Amsterdam announced. Ich möchte dann über ein paar interessante Neuerungen auch reden. Zum einen ist dieses entfernbare, sogenannte Endorsement Key. Dann die direkte anonyme Attestation ist auch eine Sache, die nach unseren Forderungen aufgenommen wurde. Und ich werde noch eine neue Idee vorstellen von unseren Freunden aus Amerika, die Sache etwas kundenfreundlicher zu machen. Also die Jungs wollen wirklich die gesamte Computerarchitektur grundlegend ändern. Sie wollen eine Situation haben, wo man Memory Curtaining hat, also man kann die Computer in verschiedene Bereiche einteilen. Sie möchten einen Secure In- und Output, das bedeutet schlicht und einfach, dass ihr keine Filme mit dem Grabber oder kein Audio wieder normal einlesen könnt. Also auch dieses Sperren von digitalen Ausgängen auf technische Geräte gehört dazu. Sealed Storage, die wollen schlicht und einfach sagen, die Kundenfestplatte soll Daten speichern, die Kunden nicht lesen können, sondern nur die Anbieter, also das, was Cookies macht, in groß. Und sogenannte Remote Attestation, das bedeutet, dass die Plattenindustrie schauen kann, ob ihr nicht irgendwelche böse Programme auf eurem Rechner laufen lasst. Also in Realität könnte man dann möglicherweise Zugriff haben, wenn man Windows startet, aber wenn man Linux startet, dann möglicherweise nicht. Und Remote Attestation ist die Idee, dass ein Anbieter übers Netz praktisch Informationen über euren Computer erhalten kann. Und wie gesagt, also die haben nicht allzu gute Presse. Also man findet es auf dem Verhandlungsplakat vom CCC. Was noch lustiger war, wenn ich mich nicht täusche, 2003 haben sie auf der CeBIT von der bekannten Punkerzeitschrift Chip die Bremse des Jahres verliehen gekriegt. Und auch unser Chefphilosoph hat gemeint, dass das eigentlich eine ziemliche Bedrohung für unsere Freiheit ist. Also es geht schlicht und einfach darum, dass die Leute sagen, ihr Nutzer seid ein bisschen doof, wir sorgen dafür, dass ihr im sicheren Umgebung mit uns kommuniziert. Also externe Gewährleistung von Sicherheit gegen die Nutzer. Und ja, es ist nur bedingt kompatibel mit den Sachen, die wir mit unseren Rechnern halt machen wollen. Das Lustige war ja immer in den ganzen Konferenzen, man kam irgendwie als Hacker-Exot irgendwie zum Bundeswirtschaftsministerium oder beim Hearing von Juristen in Bonn. Und dann kam also immer unser Gequäk, wir möchten mit unseren Rechnern vernünftige Sachen machen. Und die sagen, ja, aber der normale Anwender und so weiter. Insofern war das ganz angenehm, als Ron Rives, also der ist das R von RSA, und auch ECM-Turing-Preisgewinner 2002 einfach gesagt hat, die richtige Art, die Sache zu betrachten, ist, dass du eine virtuelle Setup-Box in deinen Rechner einbaust. Und du vermietest damit praktisch Teile deines Rechners zu Leuten, denen du nicht trauen kannst. Und das hat der Informatikpapst gemacht und seit diesem Zitat war die Industrie auch unter Wasser gestanden. Weil witzigerweise ist Ron Rives eigentlich der Hauptautor der meisten Algorithmen, die verwenden. Und gegen einen MIT-Professor irgendwie anzustinkern, ist relativ schwierig. Also auch gegen junge Hacker anzustinkern kann ziemlich anstrengend sein, aber in der Kombination ist es natürlich auch nicht schön. Auch Vic Diffie, Krypto-Guru, Erfinder, auch Miterfinder der Public-Key-Kryptographie, hat also auch geäußert, dass es also die Idee, dass also Microsoft auch noch Kontrolle über irgendwelche Hardware-Bausteine hat, ist wirklich also keine besonders schöne Idee. Und er hat es dann gemacht, also auch um mal Slogan zu prägen, sage ich, man braucht die Kontrolle über die Schlüssel zu einem eigenen Computer. Und ich meine, das ist eine einfache Hacker Einstellung. Das ist mein Gerät, meine Schlüssel und ich brauche niemanden von extern, der mir Schlüssel da drauf macht, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Also wir haben jetzt irgendwie da eigentlich unterstützendes Feuer aus der Krypto-Gemeinde gehabt für unsere Position in dem Bereich. Ron Reves hat also dann auch nochmal gesagt, also wir sollen wirklich klar sein, diese ganzen Änderungen, übrigens, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, die Leute träumen nicht nur dafür, die ganzen PCs zu ändern, die träumen auch dafür, dieselben Techniken in Videoempfänger, in mobile Phone, also alles, was irgendwie tragbar ist und irgendwelche Elektronik drin hat, also auch zu integrieren. Also auch irgendwie Digital Restriction Management für Klingeltöne und so andere unheimlich wichtige Sachen sind da geplant. Und also wir müssen die ganze Architektur verstehen, ansonsten wird es irgendwie ganz, ganz geheim auf die Desktop-Rechner kommen und dann will es wieder niemand gewesen sein. Also es sind massive Warnungen. Eine andere schöne Tanzveranstaltung in dem Bereich ist immer, dass die Leute von Trusted Computing Group, vor allem IBM, sagen, ja, ja, natürlich haben sie recht, junger Mann, Microsoft kann da sehr viele böse Sachen mitmachen und das ist alles nicht ganz toll, aber wir sind ja eine offene Plattform und wir diskutieren nicht darüber. Ach ja, übrigens, Neusprache kann man auch mal lernen in dem Bereich. Wisst ihr, was policy-neutral ist? Bedeutet, ihr könnt alles damit machen. Also, ihr könnt, also wenn ihr irgendwie einen Skinhead auf der Straße kriegt und einen Baseballschläger macht, das ist natürlich so ein Sportgerät, aber wenn es policy-neutral ist, müsst ihr damit rechnen, dass ihr den auch über den Kopf gezogen kriegt. Und genau das ist das, was die Industrie auch einräumt inzwischen. Sie sagen, ja, wir sind offener Standard, aber wir sind policy-neutral und das bedeutet, ja, eventuell könnten die Leute natürlich auch üble Sachen damit implementieren. Aber das ist genau wie das Verkaufen von Baseballschlägern an junge, sozial benachteiligte, haarlose Mitmenschen. Also, policy-neutral, ist so ein schönes Wort, dass man es einfach mal auch gekannt haben sollte. Das andere Problem ist, 90% des Marktes benutzen irgendwie dasselbe Programm, was auch in meinem Rechner Gott sei Dank noch ist, zum Beamer steuern. Aus dem Grund ist es relativ schwierig, diese beiden Sachen also getrennt zu sehen. Also wenn ihr einen Hardware-Baustein zusätzlich drauf habt und die meisten Leute Windows nutzen, dann müsst ihr damit rechnen, dass sich einen großen Teil der Anbieter eigentlich danach orientieren und damit eigentlich auch sehr viele Probleme für die Benutzer von Linux-Systemen oder anderer Software mit sich bringen. Eine meiner Lieblings-Endloser-Lizenzen ist irgendwie diese alte Euler vom Win Media Player. Haben sie inzwischen geändert, aber bei meinem alten Version war es auch immer noch drauf. Also es war schön, also der letzte Satz ist zu schön. Security-related updates may disable your ability to copy and play secure content on the computer or use other software on your computer. Oh. Das ist natürlich eine sehr weitreichende Rechte, die der Microsoft also einräumt. Wir haben dann immer gesagt, ja, wir meinen das und das, aber wenn ihr mal diesen Paragraph, den ihr praktisch angenommen habt, mit eurer Euler weiterklicken oder eventuell eingehen, dann ist das natürlich nicht besonders rasselig. Ich habe das also in Bonn vorgetragen und da war also ein ganzer Stall von Juristen und die haben dann irgendwie nur gemeint, ja, ja, junger Freund, das ist ja sowieso lächerlich, das können Sie ignorieren. Also es gibt dieses schöne Gerücht, ich glaube, es ist Lux Donnerhacker hat es auch mal formuliert, dass in Frontpage-End-User-Lizenz drinsteht, mit diesem Web-Editor dürft ihr keine Microsoft-kritischen Seiten schreiben. Da haben die Juristen mich getröstet, machen sich mal keine Sorge, also das können sie einfach ignorieren. Also die sagen, es gibt so ein Recht auf, naja, ich weiß nicht, Notwehr heißt es bei denen nicht, sondern irgendwie Abstellung von rechtswidrigen, bla 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 bla. Jedenfalls, also wenn so eine Microsoft-Lizenz wirklich in Deutschland irgendwie nicht haltbar ist, so wie zum Beispiel, also wenn Microsoft anfangen würde, alle Programme zu löschen vom Rechner und so weiter, also die nicht von Microsoft sind, dann kann man sich dagegen wehren möglicherweise. Aber das Problem ist schlicht und einfach, in der Kombination, wenn ihr einen Chip, einen Hardware-Chip auf dem Ding habt und durch Digital Copyright Millennium Act und anderen Kram daran gehindert wird, überhaupt die Sache zu analysieren. Also diese Juristen sind goldig. Die sagen, ja, machen Sie, wir machen uns ja keine Sorgen, weil diese jungen Hacker werden ja auch irgendwie das brechen, dass man das irgendwie weiter vernünftig nutzen kann. Ich sage nur, vielen Dank für das Vertrauen. Also ich bin ja sehr geehrt, aber das Problem ist, dass nach der aktuellen Rechtslage es nicht ganz sicher ist, ob man das überhaupt noch darf. Also ob man irgendwie Sachen also analysieren darf oder nicht. Und dann haben sie auch irgendwie ein bisschen geschluckt. Aber naja, dann auch mal zu dem Thema forcierende Updates. Das ist eine Sache, die da irgendwie auch rumgegangen ist. Insbesondere jetzt mal allein von einem Monat und ein bisschen die heiße News. Xbox schließt Sicherheitslücke. Was war das für eine Sicherheitslücke? Das war eine Dashboard. Das war die Sache, dass man relativ einfach Linux auf dem Ding installieren konnte. Und naja, war ein Buffer-Overflow. Eigentlich ist es okay, dass Microsoft das schließt. Aber gut, die Implikation dazu bedeutet natürlich, dass man irgendwie zum Beispiel also gezwungen wird, Updates zu machen. Also ihr erinnert euch an die alte End-User-Lizenz, die sagt, also ihr dürft damit nichts mehr kopieren und wir dürfen das ganze Environment enden. Und die Idee von Microsoft ist wirklich, die Rechner automatisch zu updaten. Also ihr könnt im Moment kopieren und dann kommt der nächste Update, dann könnt ihr auf einmal nichts mehr kopieren und so weiter. Und das soll automatisch vorgenommen werden. Und das ist natürlich nur gering kompatibel mit den Kundenwünschen. Und also speziell, also 2 Monate oder 3 Monate vorher haben sie noch verkündet, nein, die User können immer entscheiden, ob sie updaten oder nicht. Und jetzt ist der aktuelle Stand, dass sie immer wieder sagen, aus Sicherheitsgründen, weil wir uns ja gut um euch kümmern, setzen wir auf automatische Updates und sorgen möglicherweise dafür, dass ihr keine bösen MP3-Songs mehr auf eurem Rechner abspielen könnt. Also das war alles nicht besonders angenehm. Kommen wir jetzt zu den neuen Entwicklungen nach dem Hearing in Berlin, das für die Industrie also nicht so besonders positiv ausging. Haben sie einige Schritte in unsere Richtung gemacht. Zum einen die sogenannte direkte anonyme Attestation. Das ist relativ einfach zu erklären. Also in der ersten Konstruktion hatten sie Folgendes. Du hast einen normalen Schlüssel, einen eindeutigen Schlüssel auf deinem Gerät und kannst damit zu einer CA gehen und kannst dann sagen, ich möchte ein Pseudonym und dieses Pseudonym ist unterschrieben mit dem Schlüssel, der auf eurem Rechner ist und der ist eindeutig. So, wenn das ein eindeutiger Schlüssel ist, kann man natürlich Leute damit identifizieren. Und das dauerte etwa 2 Stunden, bis man das irgendwie der Industrie kommunizieren konnte, dass wenn sie einen eindeutigen Schlüssel haben und dann den eindeutigen Schlüssel vorlegen müssen, dass da eine Identifizierung gegeben ist. Und irgendwie nach 2 Stunden Widerstand haben sie irgendwie dann doch einräumen müssen, dass das wohl der Fall ist. Also diese Mischung aus teilweise, also manchmal habe ich es wirklich abgenommen, dass irgendwie die Leute dorthin geschickt haben, die irgendwie keine technische Ausbildung hatten. Naja, gut. Das andere, was war auch lustig. Also die haben, das war goldig. Die haben gesagt, nee, das hat gar nichts mit Digital Rights Management zu tun, weil, Achtung, unsere Hardware ist so unsicher, dass man sie problemlos knacken könnte. Und ich stand dann da und sage, es ist ja echt beruhigend und ich freue mich natürlich. Aber haben Sie das den Leuten auch irgendwie anders erzählt? Ich meine, das sind so Fetzler, wenn man das, also wenn das ist eine normale festgelötete Chipkarte und es gibt irgendwie junge Leute, die irgendwie wissen, dass die Chipkarten, wenn man mal mit ihnen nett redet, auch die Schlüssel hergeben und so weiter, auch möglicherweise zerstörungsfrei. Also wenn man gerade die offizielle Timing-Attacks. Man misst einfach, wie sich die Sache verhält. Und auf dieser Cebit hat, glaube ich, die Uni Bochum sogar eine Online-Demonstration gemacht. Da konnten die Leute ihre Chipkarte vorlegen und dann machen sie ein bisschen Time-Analyse und dann haben sie es ein paar Minuten später. Also es ist hinreichend bekannt. Das bedeutet natürlich, wenn der Rechner beim Computerhändler steht, dann kann der diese Angriffe auf die ganzen Rechner machen und hat dann jede Menge Identitäten, mit denen er dann lustige Sachen machen kann, wenn er will. Also die haben dann irgendwie eingesehen, dass es vielleicht doch keine gute Idee zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir bauen die Sachen so billig, dass ihr sowieso drankommt. Und in der Tat ist jetzt die nächste Iteration FIPS 140 Nummer 2. Das ist ein Industriesicherheitsstandard, der bedeutet, man muss irgendwie die Systeme irgendwie dokumentieren und einen toten Hahn dreimal um es kreisen lassen und so weiter. Aber für Industriesachen ist es schon ein hohes Level an Sicherheit. Also da sind sie uns entgegengekommen. Dann noch was Interessantes, die haben diesen festen Key, der drin ist, ist removable. Also man kann den löschen. Und das war etwas skurril, weil das war eine unserer Forderungen. Und Intel hat dann ausdrücklich betont, ungefragt auf der Konferenz, dass es nicht wegen den Hackerforderungen rausgemacht ist, sondern, jetzt wird es irgendwie ein bisschen lustig, weil die Geheimdienste irgendwie ihre eigene Struktur haben wollten.
Es war natürlich emotional dann etwas der Achterbahn, dass man irgendwie meinte, also wir machen jetzt die Aura, die die Geheimdienste irgendwie übersehen haben, aber naja.
Also wir kommen nachher nochmal zu einer Schode in dem Bereich. Die haben noch kryptografisch ein paar Verbesserungen, aber die Offenheit war nicht so gegeben. Was jetzt ganz lustig ist, all your keybits belong to us. Also das ist mal wieder eine Emulation meiner Englischkenntnisse. Wir hatten damals unabhängig von dieser ganzen Geschichte mal ein bisschen rumgespielt. Nach dem Motto, du hast ein Gerät und wie kann man dann Informationen rausschmuggeln, dass es mathematisch sicher ist und so weiter und so weiter. Und wir haben dann was gebastelt, was geheime Informationen aus einem beweisbaren, sicheren Blackbox-System beweisbar sicher herausschmuggelt. Was bedeutet das in Praxis? Also ein externer Beobachter sieht nur Zufall und noch mehr Zufall und noch schöneren Zufall und wir machen den noch schöner. Ich zeige gleich wie. Und das Interessante ist, selbst wenn ihr die Hardware öffnet, dann könnt ihr nur erkennen, oh, da ist was blöd gelaufen, aber könnt die Sache nicht entschlüsseln. Wisst nicht, was rausgeschmuggelt ist an Informationen. Und die Grundidee ist verdammt einfach. Es ist noch zusätzlicher Voodoo, der die Sache ein bisschen angenehmer macht, aber die Hauptidee ist schlicht und einfach, wir nehmen eine Public-Key-Überwachung, wir betten in das Gerät einen öffentlichen Schlüssel ein und verschlüsseln mit dem unsere Nachrichten. Dann kann man sich überlegen, wer das Gerät öffnet, der findet dann einen öffentlichen Schlüssel und kann den aber nicht brechen, wenn er also nicht den privaten Schlüssel hat. Böse Zungen sagen natürlich, das ist genau das Szenario, was mit diesem zusätzlichen NSA-Key in einigen Windows-Versionen war. Da war ein zusätzlicher Public Key dran und den könnt ihr einfach benutzen, um Sachen zu verschlüsseln und dann raus mit. Und dann können die nur gelesen werden. Das ist das alte Witz mit Public Key Kryptographie. Was ihr verschlüsselt, könnt ihr nicht selber lesen mehr. Insofern ist das die Hauptidee. Wir haben aus Voodoo-Gründen noch einen zusätzlichen kryptografischen Schlüssel, symmetrischen Key. Der kann aber im Extremfall vom Public Key abgeleitet werden und so weiter. Also das ist nur noch ein bisschen mathematischer Zusatz-Voodoo. Und die schöne Konstruktion ist hier. Das sieht alles total kacke aus. Aber das sind alles Bits. Das sind einfach 127 Bits und das sind 128 Bits und das sind irgendwie Bits, das sind 1 und 0. Und das hier steht 0 oder 1 und wir summieren einfach alle auf. Und dann kommt ein Bit raus. Also wir machen hier einfach eine Kombination 0 und 1 und multiplizieren die, also ganz normal. 0 mal 0 ist 0, 0 mal 1 ist 0, 1 mal 1 ist 1. Und wir addieren die dann halt ganz normal modulo 2, also 1 plus 1 ist 0 und kriegen dann ein Bit raus. Also wir haben jetzt 128 normale Bit und ein böses Bit. Aber man kann überlegen, dieses böse Bit ist als Linearkombination von zufälligen Werten, von pseudo-zufälligen Werten, ist verdammt zufällig. Also kann man auch mathematisch in einem sauberen Modell zeigen, aber rein von der vom Bauch her hier. Also wir nutzen praktisch 127 liebe Bits und ein böses Bit. Und das Witz ist, wir sammeln dann einfach mal von diesen ganzen Initial-Vektoren an, die aus Zufallszahlen und einem bösen Bit bestellen. Und wenn man dann eine hinreichende Menge an linear unabhängigen Vektoren, also im Fall von RSA 1024 brauchen wir 1000 verschlüsselte Pakete. Und die brauchen wir nicht in einer Reihe, sondern die können wir sammeln. Also wir können über einen gewissen Zeitraum etwa 1000 Pakete laufen oder annehmen. 1200, dann seid ihr ganz auf der sicheren Seite. Und die sammeln wir ein. Und mit dieser Sache können wir dann ein lineares Gleichungssystem lösen. Das ist so Analysis 1,5. Und kriegen dann einen 1024-Bit-Vektor raus, der erfreulicherweise gerade unser Public Key Ergebnis ist. Und dieses Public-Key-Ergebnis können wir dann mit unserem Secret-Key entschlüsseln. Also zusammenfassend, das ist schon ein bisschen Bit-Voodoo, aber die Nachricht ist einfach, dass man nur eine kleine Zahl von zeitlich nun nicht unabhängigen Ciphertexten. Also überhaupt keine Sache. Also ihr hört einfach ab. Und die müssen passiv abgehört werden. Also ihr müsst keine schweinischen Tricks machen mit irgendwie Nachrichten einklingen. Also ihr sitzt einfach da und hört zu. Und dann macht er Pause, geht einen gemütlich rauchen, kommt wieder zurück und dann hört noch ein paar andere ein. Und wenn ihr dann etwa 1200 Pakete gesammelt habt, was natürlich bei diesen Internetverbindungen möglicherweise nicht allzu lang dauert, dann könnt ihr dann die geheimen Informationen rausprügeln. Und in einem Mode, den wir in dem Paper auch mathematisch bewiesen haben, wo ein externer Angreifer nur wunderbaren Zufall sieht und jemand, der das Ding sogar öffnen kann, der sieht nur, dass da läuft irgendwas scheiße, aber weiß nicht genau was. Also das ist eine Sache, es gibt andere Arbeiten vorher über Blackbox-Kryptographie, aber unsere Sache ist ja insofern schön, weil wir wirklich nur ein Bit nutzen und für die praktischen Angriffe da auch einige attraktive Sachen haben. Also in dem Paper ist auch ein Verweis, wie man in 0-Bit Informationen schmuggelt, aber das ist dann schon fortgeschrittener Voodoo. Ja, also 0-Bit ist natürlich relativ, aber schaut es euch an, wenn ihr zu viel Zeit habt und ein bisschen Mathematik lösen wollt für lange Winterabende. Die schöne Stellungnahme war die Stellungnahme von der Trusted Computing Group, der offizielle Stellungnahme von IBM. Die haben gesagt, es ist natürlich nicht völlig auszuschließen, dass ein Chiphersteller in TPMs Funktionen baut, die von der Spezifikation abweichen und einen Zugriff auf den geheim gespeicherten Schlüssel erlauben. Naja, also wenn das möglich ist, sollte man diese ganzen Prozess kontrollieren. Insbesondere weil in der Praxis im Moment aus Kostengründen das folgendermaßen gemacht ist, wird extern erzeugt und wird dann auf den Schlüssel geladen. Naja, wenn es extern erzeugt ist, macht man eine Kopie von den Daten und hat den Schlüssel noch. Also wenn der User den mal verliert und so weiter, kann man dann irgendwie weiterhelfen. Naja, die interessante Tanzveranstaltung ist, dass man natürlich sagt, aha, da muss international und unabhängig kontrolliert worden werden. Und ihr hättet mal das Gesicht von dem Intel-Vertreter irgendwie sehen sollen auf der Bühne. Wir wollen nie Krypto einbauen in unsere Chip. Wir kennen überhaupt niemanden, der Krypto einbauen will. Und es war schon witzig. Also das mögen sie gar nicht. Also die haben sowas mit Geschäftsgeheimnissen und so weiter. So, mögen sie nicht. Weil wir gerade von unseren Freunden beim Geheimdienst sind, es wird jetzt irgendwie noch lustiger. Also das war mitten auf dem Camp. Wir kamen gerade irgendwie ziemlich entspannt irgendwie nochmal ein bisschen webklicken. Und dann haben wir Folgendes gesehen. Also NSA hat gewarnt und jetzt wird's lustig für die Hacker, die auch wie ich arbeitslos geworden sind 2002. Die NSA macht sich große Sorgen über arbeitslose Programmierer und schlecht gelaunte Programmierer, weil die könnten Backdoors in Produkte einbauen und dann ihre Firma, die sie rausgeschmissen hat, dann irgendwie ärgern. Und das ist ein echtes Problem und wir brauchen Code-Inspektion. Und am Ende hat er dann folgenden Satz gemacht. In seiner Aussage wies Wolf, das ist der Kollege von der NSA, ebenfalls darauf hin, dass das Antras, die Hardware, nicht vertrauenswürdig war, ein Problem ähnlicher Tragweite werden kann. Ja, überlege ich mal, wenn Untrusted-Hardware ähnliches Probleme haben kann, wie bedeutet es, dass dann Trusted Computing genau die Probleme hat, die wir vorher erläutert haben? Offensichtlich. Also insofern war auch irgendwie die Regierung nicht ganz entspannt danach. Insbesondere, wenn wir dann irgendwie weiter gequält haben, haben gesagt, okay, wir haben jetzt starke Kryptographie, aber was ist denn, wenn jetzt eine Backdoor dann verlangt wird? Weil wir haben ja bei dem Jahr-Vortrag gehört, die Welt ist voll von kriminellen Computernutzern und da möchten wir ja notfalls auch Access zu haben. Und Microsoft hat dann reagiert, in guter Antwort auf die Sache, Microsoft will never voluntarily take place a backdoor in a product because it's evil, 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 evil. Eine ganze Seite gute Argumente über die Evilness von Backdoors. Naja, aber never voluntary sind natürlich genau die beiden Worte, die dann irgendwie Aufstoßen ausgelöst haben. Also zur Erinnerung, was passiert, wenn Microsoft verpflichtet wird, dass in Schurkenstaaten wie Irak, Afghanistan, Libyen oder Deutschland irgendwie in Zukunft Backdoors auf die Rechner kommen sollten. Geht dann Microsoft hin und sagt, nein, wir verteidigen jetzt diese ganzen Schurkenstaaten und gehen ins Gefängnis und singen We Shall Overcome. Oh, oder lassen sie sich einschüchtern, wie auch irgendwelche sächsische Beamte möglicherweise sich haben einschüchtern lassen. Also das Problem ist, also wenn die US-Regierung sagt, wir brauchen eine Backdoor, dann haben die eine Backdoor. Und das hat auch also unseren Regierungsvertretern nicht so richtig gefallen, glaube ich. Ja, das war die lustige Sache. Macht euch keine Sorgen, die Hardware ist sowieso so rottig, dass man sie brechen kann. Die Sache ist jetzt verschwunden. Aber fand ich irgendwie auch schon knuffelig. Insbesondere war auch lustig bei dem Hearing, und da kann man mal Video downloaden und dann eine Minute Schweigen angucken. Das war ziemlich gemein. Der Arme, das war der Direktor von Intel vor dem Board, und der wurde von dem Berliner gefragt, ja, was ist denn jetzt mit Backdoors? Habt ihr euch da was überlegt? Er hat dann eine Minute geschwiegen, und es war auf Video, und das war also irgendwie so rein Marketingtechnik, ich glaube, nicht der Abräumer, also weil selbst die gutmütigsten Regierungs- und Industrievertreter fangen dann, wenn sie mal eine halbe Minute nicht zugetextet werden, an zu denken. Soll ich auch mal probieren, aber es ist jedenfalls auf dem Video drauf, und es ist wirklich köstlich. Das Schlimme ist, was dann passiert ist, ich glaube das denn irgendwie schon, also weil ein paar Wochen später kam ein großes Interview auf Heise, und da stand, ja, wir waren da ein bisschen naive Techniker, aber das ist ein Problem, und wir bauen da nichts ein und exportieren das dann auch nirgendwo. Also ihr müsst mal nachlesen, also Intel ist auf einmal zu der Rebellenseite übergelaufen, ich stand dann da und meinte, oh mein Gott. Nee, aber das ist wirklich eine Sache, also offensichtlich haben sie nicht dran gedacht, aber wie gesagt, es hilft nichts. Also auch dieses Argument, das ich teilweise gehört habe, bringt die Leute noch nicht auf dumme Ideen. Also nochmal zur Erinnerung, vor ein paar Stunden hatten wir die Situation, dass es durchaus der Fall sein kann, dass Strafverfolgungsbehörden zu Leuten gehen, auch zu honorischen Leuten, und die dann zwingen können, irgendwelche unhonorischen Sachen zu machen. Und also mein Trust-Level über die TU Dresden ist Lichtjahre höher als die für Microsoft. Und insofern ist es natürlich keine besonders entspannte Situation. Insbesondere in der jetzigen Situation, wo US-Regierung und deutsche Regierung nicht so ganz irgendwie Herz und eine Seele die ganze Zeit sind. Oder formuliere es mal so, die Idee, die gesamte EDV-Infrastruktur einer privatwirtschaftlichen Firma unter US-Gesetz irgendwie auszuliefern, hat ein größeres Problembewusstsein bei einigen Leuten als ausgelöst. Naja, insbesondere hat man dann auf einmal ganz komische Bündnispartner. Naja, gut, die Intel Developers Konferenz Oktober 2003 war relativ interessant, insbesondere dieses eine Zitat: Wir machen keine Backdoors rein, wir waren ein bisschen naiv, wir haben nicht dran gedacht. Ich bin fast davor, Ihnen da zu glauben. Aber wie gesagt, es hilft nichts, also selbst wenn die guten Glauben sind. Die Möglichkeit, einen Endorsement-Key zu generieren, also für Geheimdienste und Hacker ist es ideal. Das bedeutet, ihr könnt euren eigenen Schlüssel draufladen und habt dann irgendwie diese großartigen Möglichkeiten der Abschottung, aber unter eurer eigenen Kontrolle. Umgekehrtes Problem ist natürlich, wenn ihr dort einen Schlüssel drin habt, der nicht von einem Content-Anbieter irgendwie zertifiziert wird, dann reden die möglicherweise nicht mehr mit euch. Aber muss man abwarten. Was neu ist, ist auch diese Hardware-Sicherheit, die extrem putzig war. Und die Sache, dass eine verbesserte Privatsphäre-Schutz da ist. Die Frage ist natürlich bei FIPS 140.2, also diese Hardware, dass keine Sachen drin sind, ja, wer überprüft es? Also wenn die NSA prüft, dass da keine außer NSA-Schlüssel Backdoors auf der Hardware sind, dann ist das eine Sache, die möglicherweise in einigen Szenarien angenehm ist, aber mir nicht ausreichend erscheint. Removable Key ist gut für, wie gesagt, für CIA, NSA und CCC, also alle Organisationen mit drei Buchstaben. Also nein, also ernsthaft, wir können damit was anfangen, wenn wir unsere eigenen Schlüssel reinladen können. Die meisten Nutzer befürchte ich leider Gottes eher weniger. Was auch interessant ist, also die sagen 2048 Bit oder größer müssen Schlüssel sein. Also es ist ganz interessant, wenn ihr noch irgendwas über 1024 Bit Sicherheit hört. Da war auf dem letzten CCC, habe ich auch einen Vortrag drüber gemacht. Also mein Lieblingsgag in dem Zusammenhang ist immer, wenn die Musikindustrie der Meinung ist, sie brauchen 2048, um Britney Spears Songs zu schützen, ist dann euer Bankaccount mit 1024 Bit wirklich so optimal gesichert? Ist eine Frage, die man überlegen sollte. dann gibt es noch ein paar technische Probleme. Aber jetzt mal zum Real World Key Management. Die Leute sagen, ihr seid dumme Nutzer, ihr könnt damit nicht umgehen, also lasst es uns machen. Also gucken wir mal an, wie das die Microsoft macht. Und Microsoft hat zwar 2001 hat zum Beispiel Folgendes gemacht, die haben vergessen, ihr Serverzertifikat zu erneuern. Das bedeutet, du konntest dich nicht mehr einloggen. Wenn du jetzt irgendwie eine Situation hast, wo du aus Sicherheitsgründen ständig anfragen musst, ob alles okay ist, und dann diese Jungs vergessen, ihr Zertifikat zu erneuern, dann habt ihr ein Problem, dann seid ihr einfach ausgesperrt. Das ist übrigens im Forderungskatalog der Bundesregierung auch aufgenommen, dass also diese ganzen Sicherheitsarchitekturen auch offline funktionieren müssen. Auch im Jahr 2001, das war ein relativ ergiebiges Jahr, war eine schöne Sache, dass die zwei Zertifikate verloren haben, Microsoft. Bedeutet, irgendein junger Mensch draußen hat irgendwie Microsoft-Zertifikate und kann dann mit Programme in die Welt schicken nach dem Motto, oh, das kann ich ausführen, ist ja von Microsoft zertifiziert. Also irgendjemand hat bei VeriSign angerufen und hat gesagt, hallo, ich bin Rudi von Microsoft, schickt mir mal die Zertifikate rüber. Also bin ich aber ruhig, wenn du der Rudi von Microsoft bist. Also sie haben es immer noch nicht. Also Ende letzten Jahres haben sie es immer noch nicht gehabt. Vielleicht haben sie es inzwischen gefunden. Also alles wird gut. Genauso dieser NSA-Key, also die haben einen zusätzlichen Schlüssel drin gehabt, in einigen Windows-Versionen, ein Public-Key. Und das ist jetzt kein Witz, es war ein Hearing im Mekka der deutschen Informatik, war eine Sommerschule in Schloss Darkstuhl. Und der Microsoft-Vertreter hat dann wirklich gesagt, ja, das Problem ist, die NSA wollte einen weiteren Schlüssel drin haben, wenn Microsoft ihren Schlüssel verliert, dann haben wir auch nochmal. Das sind ganz, ganz neue Security-Modelle. Also, gebt mal den Zweitschlüssel für eure Tür und euer Auto ist mal Rüdi. Also, der kümmert sich da total gut drum. Er verrät nicht, dass er den Schlüssel hat, aber macht euch mal keine Sorgen. Naja, das sieht man jetzt auch nicht. Also, die Trusted Computing Group will uns alles schön und neu machen. Also, da wäre es nett, wenn sie wenigstens ihre Zertifikate auf ihrem Webserver irgendwie erneuern würden. Also ihr eines Zertifikat war mehrere Monate abgelaufen. Und das Lustigste ist, wenn ihr heute mit HTTPS trustedcomputing.org geht, dann kriegt ihr die Meldung, ja, da ist ein Zertifikat, aber das passt nicht zum Aussteller. Also es war vor ein paar Tagen immer noch. Also es ist wirklich witzig. Also das sind Jungs, die nicht mal ihren SSL-Server ordentlich betreiben können. Und ich möchte darauf hin, ich habe da keinen Portscan gemacht oder so, hätte ich anschließend gemacht. Das war ein richtig normales Webklicken. Also ich möchte jetzt die Sachen und die möchte ich sicher haben, weil ihr seid ja sicher. Und dann war also irgendwie diese lustige Meldung mit den abgelaufenen Zertifikaten. Also das war jetzt mal zum Thema, wie schwer ist unser Qualifikations-Trust-Level von Microsoft. Die zweite Frage ist, also sagen wir mal, okay, es gibt Leute, die nutzen Windows oder nutzen Windows nur für Beamer oder nutzen Macintosh oder sonst was. Was bedeutet das für andere Architekturen? Und da hat der Herr Biddle, der immer noch ein Microsoft-Produktmanager ist, jedenfalls vor 3 Tagen noch war, hat gesagt, grundsätzlich kann man die ganze Palladium-Architektur auch portieren. Aber diese Lizenzvorbehalte unter GPL macht die Sache schwierig. Jeder Code, der in diesem sicheren Environment ist, muss irgendwie signiert werden. Muss irgendwie überprüft werden, dass jemand an die Sache angeguckt hat. Und wenn man irgendwas daran verändert, dann ist es auch relativ sicher, wenn man ein Programm unterschreibt und dann was ändert, dann wird die Unterschrift ungültig. Ansonsten hat man ganz große Probleme mit dem ganzen Verfahren. Also mit anderen Worten, und aus diesem Grund wird Trusted Computing niemals Open Source Lizenz kompatibel sein. Ja, was würde das bedeuten in der Praxis? In der Praxis kann es durchaus sein, dass IBM oder HP eine Linux-Version mit Trusted Computing macht, eine Unterschrift drunter setzt und sagt, das ist alles GPL und ihr könnt es gerne weiterentwickeln, aber ihr habt natürlich keine Unterschrift, die das irgendwie die Sicherheit irgendwie attestiert und seid deswegen möglicherweise nicht herzlich eingeladen, da mitzuspielen. Jetzt wird es dann noch, was ist aus der Softwarehölle noch zu erwarten, außer Digital Rights Management? Ja, richtig, Softwarepatente. Die Frage ist, kann man eine ähnliche Trust-Infrastruktur selber aufbauen, wenn man dann mit denen reden will und dann kommt irgendwie der Sache, ja, einiges ist mit Patenten gecovert, aber die werden nach dem Rand verteilt, also Riesen-Anomaly und Nist-Discrimination, also das bedeutet immer, dass es verdammt teuer wird. Also mit anderen Worten, wenn ihr diese Architektur löst und die Leute patinieren so gut wie alles, also sicheres Booten ist sicher irgendwie patentiert, wahrscheinlich irgendwelche Überprüfung von Signaturen ist wahrscheinlich auch eine Sache, die man durchaus mal patentieren kann und so weiter. Also es klingt ja jetzt lustig, aber es hört dann auf zu lustig, wenn ihr dann mit einer Rechtsabteilung von Microsoft zu tun habt, die dann in irgendeinem amerikanischen Dorf dann irgendwie eine Klage gegen eure Firma macht, weil sowas interoperables hergestellt wird. Diese ganzen Patentsachen sind natürlich scheiße und das wissen sie selber. Die ganze große Teil dieser Patentsache ist eine Arbeitsbeschaffungssache für Patentanwälte. Die machen sich auch nie weh. Also die haben irgendwie nur 2% von allen Patentstreitigkeiten kommen vor Gericht. Also das ist ein surreales Kafkaeskes Treffen. Also da sitzen dann Leute da, Rechtsanwälte hochbezahlt, die legen Stapel, wir haben diese Patente, ja, und wir haben morgens Aufstehen patentiert, wollen wir das gegenseitig verklagen? Und die sagen dann, ja, nee, dann lassen wir es. Also das, was Sun und Microsoft also auch passiert ist. Das ist ein ganz lustiges Spiel und es ernährt jede Menge Computerwissenschaftler und Patentanwälte. Allerdings ist irgendeine Sache, die man als normaler Softwareindustrie und Softwarehersteller also ganz ungern wahrnimmt. Und genau das passiert im Moment im Bereich Trusted Computing. Wir haben da diesem hohen Tier von Microsoft auch auf dem Zahn gefühlt im Hearing in Berlin und er hat nur gemeint, ja, das ist noch nicht, also wie es hier unten steht, ist zu early to address. Und Entschuldigung, das ist nicht besonders befriedigend, aber er kann nichts machen. Naja, also wenn man die Geschäftspraktiken von Microsoft kennt, macht es nur ganz beschränkt optimistisch, wenn die Leute sagen, könnte Ärger geben, dann kriegt man das, glaube ich, irgendwie auch relativ schnell. Gehen wir mal zu den Forderungskatalog, was wir machen können. Der CCC hat relativ früh einen Forderungskatalog aufgestellt. Der wurde auch bei der CeBIT IBM freundlich überreicht. Und wenn wir freundlich überreichen, kommen wir immer mit 200, 300 Leuten, die dann irgendwie den ganzen Stand besetzen. Aber IBM hat sich gut verhalten, hat auch gleich geantwortet und so weiter. Also, aber eine zentrale Forderung ist für uns, dass die volle Kontrolle über die Schlüssel beim Nutzer bleiben sollte. Es gibt von der EFF eine neue Idee, die geht auf eine bisschen schwächere Sache aus. Die ist vom Kollegen Seth Schön entwickelt. Der hat einen ganz zwei ausgezeichnete Artikel in dem Bereich auch geschrieben, der unbedingt mal angeguckt werden sollte. Und da geht es irgendwie halt um diese Grundproblematik. Also im Moment ist die ganze Konstruktion dieser sogenannten Remote Attestation, dass ihr also übers Netz erfahrt, welchen Zustand der Rechner ist, der gerade angeschlossen ist. Denn das kann genutzt werden für Digital Restriction Management, für das Locken von Application. Also ihr habt WinWord-Dokumente, die könnt ihr natürlich nur mit WinWord öffnen und nicht mit irgendwelchen unsicheren OpenOffice-Produkten. Migrations- und Backup-Restriktion. Ihr braucht jetzt dringend eine neue Version von Microsoft Windows, sonst könnt ihr das nicht mehr lesen, die Zeit läuft ab. Forced Updates und Downgrades haben wir auch gesehen bei der Xbox. Also diese gepatchten Rechner, die auch Linux hochfahren konnten, durften dann auf einmal nicht bei Xbox Live mehr mitspielen. Es können natürlich wir dieses Analog des Cookie-Konzepts irgendwie ganz neue Möglichkeiten der Spyware, des verschlüsselten Abspeicherns von Informationen auf eurem Rechner. Und natürlich mit kryptografischen Voodoo kann man Re-Engineering, das man zum Beispiel braucht, wenn man Samba entwickeln will oder andere Protokolle, extrem viel schwerer machen. Also da ist noch eine Grafik. Also das sagt im Prinzip aus, dass zusätzlichen Programmen also irgendwie halt Daten versiegeln kann und die dann halt bedeuten, dass man es nicht mit anderen Programmen irgendwie austauschen kann, nicht auf anderen Rechnern, nicht mit anderen Computern laufen kann. Also man hat jede Menge Möglichkeiten, die Nutzung irgendwie drastisch einzuschränken. Das Ähnliche geht analog, also die haben alle kryptografischen Voodoo, den man für die Installation von geheimen Zusatzkanälen verwenden kann. Also das ist aber kryptografisch relativ einfache Arbeiten. Ein großes Ding von der EFF ist, dass das Unwissen von dritten Stellen über die genaue Software-Einrichtung eures Systems kein Bug, sondern Feature ist. denkt an Zamba. Zamba wird gefragt, bist du ein ordentlicher Microsoft-Server? Und Zamba sagt natürlich, ja, natürlich, hier sind meine Pakete und so weiter. Dadurch wurde eigentlich in einigen Bereichen der Siegeszug von Linux eigentlich vorangegangen. Zamba ist ein Datei- und Druckservice für Windows-Netzwerke. Und Windows hat irgendwie versucht, Microsoft versucht, ihre eigenen Server zu verkaufen. Und dann haben das einige Leute halt nachprogrammiert und besser gemacht. Und diese Sache ist natürlich nicht mehr möglich, wenn es also diese Restriktionen gibt. Eine andere Sache, das ist jetzt mein aktueller KDE-Browser. Da gibt es einige Banken, die sagen, also sie können das nur nutzen mit Internet Explorer 9.0 oder weiß der Teufel was. Und naja, und ich sag mir halt, ich will jetzt diese Webseite sehen. Und ja, ich weiß, was ich tue. Und deswegen nennt sich mein Server jetzt natürlich, bin ich ein ordentlicher Windows-Nutzer und ich zahle für alle meine Britney Spears-Videos und so weiter und alles wird gut. Also diese Möglichkeit ist jetzt schon irgendwie eingebaut und ist, denke ich, ein Teil der informellen Selbstbestimmung, die man haben sollte. Also sich ausgeben als was anderes im Netz ist eigentlich das Hauptidee von diesem Owner Override. Owner Override ist folgendes zu sehen. Die Trusted Computing Group trennt relativ deutlich zwischen User und Owner des Gerätes. Das ist im Privatbereich in der Regel derselbe Mensch, aber in Firmenzusammenhang natürlich kann das jemand anders sein. Und die Grundidee von Owner Override ist, dass man sagt, wenn du nicht nur der Nutzer, sondern auch der Besitzer des Systems bist, und dann kommt so eine Anfrage, bist du ein ordentlicher Mitmensch, der immer für seine Britney Spears Musik zahlt, dann sollst du das Recht haben, als Owner zu sagen, naja, selbstverständlich laufen jetzt nur Programme auf meinem Rechner, die keine Britney Spears Videos kopieren und so weiter. Also auf Anfragen von außen soll man die Möglichkeit haben, eine eigene Darstellung seines Rechners abzugeben, wenn man der Besitzer des Rechners ist. Also Privatnutzer, die dann irgendwie gefragt werden, bist du ganz sicher, dass du dieses Video abspielen kannst und keine böse andere Software machst? Und meinst du, natürlich, also es sollte dann die Möglichkeit geben. Umgekehrt im Firmenumfeld, wo sie sagen, ich möchte irgendwie Leute, dass die Rechner nichts installieren und übers Netz, ich muss es übers Netz zücken können. Und wenn es ein Firmenrechner ist, dann kann man sich das möglicherweise nicht wünschen, aber das ist zumindest argumentativ nachvollziehbar. Und das Schöne an diesem Artikel, auf den ich nochmal im Netz verweise, ist, dass er sämtliche Marketingargumente von dieser Trusted Computing Group einfach ordentlich abgeklappert haben. Die haben gesagt, was ist denn, wenn die Software ein Virus irgendwas ändert an dem System? Dann ist es immer noch möglich. Also unwillende Änderung der Software ist erkennbar, weil schlicht und einfach dieses Ausgeben als was anderes muss der Besitzer des Rechners wirklich eindeutig machen. Also wenn man jetzt irgendwie zu Hause sitzt und seinen Rechner irgendwie checken will, dann ist es immer noch möglich. Und insbesondere ist es in Szenarien möglich, wo ein Nutzer nicht der Besitzer ist. Da haben wir dieselbe Möglichkeit wie auch mit dem kompletten Trusted Computing mit Remote Attestation. Was natürlich unmöglich gemacht wird, ist eigentlich das Einsperren von Nutzern. Und das ist ja natürlich das, was wir nicht unbedingt wollen. Wie schon erwähnt, also wenn wir Firmenrechner betrachten, das bedeutet, dass der Nutzer nicht der Besitzer des Rechners ist, kann der Besitzer, also die Firma, diese Politik natürlich enforcen, weil der Nutzer ist kein Besitzer des Rechners, er hat kein Besitzerzertifikat oder sonst was. Und das bedeutet, dass für normale Firmensachen alle Benefits oder geplante Benefits von dieser Trusted Computing erhalten bleiben, bis auf diese Restriktion für die Privatnutzer. Nichtsdestotrotz möchte ich auf eine Sache hinweisen. Diese EFF-Sache ist nicht kompatibel mit der CCC-Position. Die CCC-Position sagt, wenn dann gar ein Schlüssel von jemand anders auf dem Rechner ist, ist das ein Problem an sich. Also damit kann man jede Menge Schabernack betreiben. Wir haben es in dem wissenschaftlichen Paper gesehen, wie das zum Beispiel geht. Es ist eine grundsätzliche Fehlkonstruktion, wenn man irgendwas in seinem Rechner hat, wo man nicht anfassen darf. Und deswegen unterstützen wir auch nicht die dieses Owner Override als eigene Forderung, aber wir sagen, das ist eine interessante Sache. Insbesondere ist ein interessanter Lackmustest für die Industrie, weil alle Security Benefits, die sie angeboten haben, bleiben da erhalten, bis auf die Benefits, die dazu da sind, die Benutzer zu knebeln und zu knechten. Kommen wir zu der gesamten Konstruktion. Es ist dann immer eine wilde Diskussion, ob das wie Smartcards ist oder nicht. Und da muss man die Leute auch mal rütteln. Also im Moment sind es normale Smartkarten, die schlicht und einfach fest verlötet werden. Und zwar an einem LPC-Bus, aber es ist physikalisch nichts anderes als es sind normale Infineon-Karten und so weiter, die da drauf sitzen. Und deswegen sind alle Argumente zu sagen, es geht nicht mit Smartcards natürlich für den Hindern. Die argumentieren dann auch immer, ja, das sind andere Busse, aber ob letztendlich ein System am LPC-Bus liegt oder an einem anderen Bus, also USB-Bus zum Beispiel als Smartcard-Leser, ist von der Architekturentscheidung kein großer Unterschied. Insbesondere, was natürlich witzig ist, diese ganzen Systeme sind natürlich für die Füße, weil überhaupt keine Busverschlüsselung vorgesehen ist. Und wer unbedingt selbst sein Britney Spears Video im sicheren Environment dann irgendwie kriegen will, muss halt mal kurz an den Bus rangehen. Das ist nicht ganz unaufwendig, aber wie gesagt, also für Spiel- und Bastelteil ist das natürlich da. Es gibt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, also die haben mit Recht gesagt, also einige sind froh, dass jetzt ein sicherer Storage für die kryptografischen Schlüssel sind, nicht auf der Festplatte, das ist richtig. Aber das gibt schon seit Jahren, also auch für verschiedene existierende Protokolle. Also Crypto Labs hat, bevor sie den Weg aller Startup-Companies gegangen sind in 2002, noch genug Software unter GPL rausgejagt. Also unter anderem eine File-Entschlüsselung für Java-Cards, GPE, PGB und GBK-Support und auch ein FreeSWAN-Hack, der zusammen mit Bastian Backer von der Universität Delft und Stefan Lux von der Universität Mannheim gemacht worden. Die Situation ist natürlich folgendermaßen, also zum ersten Mal hieß es dann, wenn man mal guckt, die haben mehrere hundert Millionen dafür schon verprasst, die haben, ich habe mal eine Zahl gehört, 8000 Programmierer abgestellt für einen Monat, nur die Sicherheit von Windows zu erhöhen. 8000 Programmierer, okay. Ich denke, wenn man mal zurückgeht, die Intel hat also irgendwie den Schwanz eingekniffen bei der Prozessor-ID, weil die Nutzer es nicht haben wollten. Und die Prozessor-ID ist im Vergleich zu den Plänen, die sie im Moment haben, wirklich sehr kleine Angelegenheit. Die sind in der Trusted Computing-Spezifikation 1.2 auf uns zugegangen. Die haben dafür gesorgt, dass die Anonymität verbessert wird. Die haben die Hardware-Sicherheit verbessert, was natürlich auch mal wieder lustige Implikationen mit sich bringt. Und sie haben angekündigt, dass wir den Schlüssel löschen können und mit einem eigenen ersetzen können. Und also ich arbeite gerade mit anderen Kollegen dran, mal zu analysieren, was man jetzt damit genau machen kann, wenn man eigentlich diesen Chip dann irgendwie in dem Weise gecleant hat. Ja, also ich denke, wir sind wichtige Kunden und sollten das auch kommunizieren, dass wir eigentlich keine Lust haben, uns ein hochkomplexes, problematisches System einzuhalten, nur um damit ein neues Geschäftsmodell zu ermöglichen, das so aussieht, dass ich meine Musikstücke zwar kaufen kann, aber nicht auf meinem CD, MP3-Spieler abspielen kann oder so. Das ist eine interessante, innovative Business-Idee, aber deswegen einen Haufen Ärger sich einzuhandeln, sehe ich eigentlich nicht ganz ein. Digital Restriction Management, da muss ich also auch mal zwei Worte zu sagen. Also, wenn man sich mal überlegt, die Situation. Apple hat 70 Millionen Musiksongs verkauft. Die Musikindustrie macht mit ihren Single-CDs weniger Umsatz als mit Klingeltönen. Die Musikindustrie produziert ständig abnehmende Qualität. Wir haben in der Situation, wo eine ökonomische Krise ist, umgekehrt die DVD-Käufe sehr stark, also ich glaube 29% habe ich mal zwischen Tür und Angel gesehen, irgendwie ansteigen. Und jetzt haben wir ein Problem, dass diese Industrie nicht dazu in der Lage ist, vernünftige Sachen zu machen, wie DVDs, die irgendwie auch eine ungarische Comedy-Version mitliefern und so weiter. Also Sachen, die irgendwie, also im Moment profitieren DVDs davon, weil sie den Kunden mehr bieten, als sie einfach kopieren können. Und deswegen ist es ein Verkaufsrenner. oder irgendwelche Filme von irgendwelchen verpeilten Zwergen, die irgendwelche Ringe durch die Gegend schmeißen und so weiter, machen Milliarden Umsätze trotzdem. Also wir haben es im Moment, das ist das Lustige, wenn man jetzt irgendwie als alter Linker dann zur Kapitalismuskritik ansetzen muss oder zur Kapitalismusunterstützung und sagen, wenn das Kapitalisten sind, die nicht dazu in der Lage sind, die neuen Entwicklungen zu machen, dann müssen sie halt aus dem kapitalistischen Markt verschwinden, die Plattenindustrie. Und wenn sie das verhindern wollen, indem dass sie die ganze EDV-Industrie unsicher, instabil machen, dann ist das keine Sache, die volkswirtschaftlich akzeptabel ist. Und ich muss es auch als Wissenschaftler noch mal betonen, was da im Moment abläuft, also an diesem Copyright-Wahnsinn. Die Leute fangen an, Algorithmen zu patentieren. Also eine meiner Lieblingssachen ist als mathematische elliptische Kurvenbasisdarstellung. Also für Normalsterbliche kann man das erklären, wenn ich sage, ich kaufe jetzt 12 Tafeln Schokolade oder ein Dutzend, dann hat man unterschiedliche Basen. Also einmal normale, eine Schokolade und einmal das ganze Dutzend Pack. Dann wollen die patentieren lassen, dass man irgendwie zum Beispiel sagt, das ist kein ein Kastenbier, ist dann patentiert, aber 12 Bierflaschen ist nicht patentiert. Also irgendwie wirklich Basis darstellen, das ist nichts Verschiedenes. Fragt irgendwie Mathematik, also unterschiedliche Basen darstellen für elliptische Kurven. Das ist patentiert worden. Es ist eine Möglichkeit, wir sind hier in Ostdeutschland, die Jungs sind teilweise nicht mehr dazu in der Lage, alte DDR-Files, die unverschlüsselt waren, irgendwie zu rekammern, weil irgendwie alte Technologie. Wenn sie jetzt angehen und irgendwie immer mehr Kulturgüter patentieren, Copyright schützen lassen und dann in irgendwelche Kryptobehälter einfüllen, wo sie dann den Schlüssel verlieren, die Firma geht pleite oder sonst was, dann ist es einfach weg. Also das ist ein Kulturvandalismus, den man sich nicht vorstellen kann. Und das ist jetzt nichts Theoretisches. Also wenn ihr betrachtet, ihr kennt wahrscheinlich Albert Einsteins herausgestreckte Zunge oder Marilyn Monroe auf dem Gebläse. Das sind einfach Kulturteile des 20. Jahrhunderts. Aber täuscht euch nicht, das sind Fotos, das Copyright bei Bill Gates liegt. Und das ist ein Problem genug. Er ist aber auch im letzten Jahr verklagt worden von einem Fotoreporter, der irgendwie gemerkt hat, dass seine Bilder gekauft wurden und der gute Bill Gates die Bilder schlicht und einfach verschlampt hat. Also diese Vorstellung, irgendwie Kulturgüter an Firmen zu binden, die auch pleite gehen können oder verschwinden können, ist einfach nichts Vernünftiges. Und ich muss es auch nochmal wiederholen, eine Plattenindustrie, die irgendwie Jugendliche und Obdachlose verklagt und so weiter und richtig überklagt, das ist keine Industrie, die irgendwie unsere Sympathien genießt. Und wenn jetzt irgendwie so Firmen wie Philips oder die Fraunhofer Gesellschaft hingehen und sagen, wir machen das jetzt ganz anders, wir machen das jetzt mit Watermarken, wo man die Besitzer irgendwie verfolgen kann, das sind irgendwie die Leute, die wirklich dafür verantwortlich sind, dass Leute in Amerika in den Knast wandern, schlicht und einfach. Das sind in meinen Augen, ja, Kerkerknechte, um es mal freundlich auszudrücken. Also um es ganz konkret zu sagen, Philips, diese Firma, hat auf der CeBIT stolz verkündet, dass sie ein Watermarking-Verfahren entwickelt hat, das dazu geführt hat, dass ein Jurymitglied der US-Regierung, der US-Oscar-Kommission, irgendwie jetzt belangt wurde. Und den Menschen trauen jetzt 3 Jahre für das Kopieren von irgendwelchen blödsinnigen Filmen. Und es gibt dann irgendwie Leute in der Wissenschaft, die sind auch noch stolz drauf. Oder Fraunhofer Institut läuft auch rum, die sagen, wir sorgen dafür, dass ihr die Nutzer verfolgen könnt und so weiter. Das ist schädlich und schäbig. Und da sollten wir uns auch nicht beteiligen dran. Auch wenn sie jetzt irgendwelche lustigen neuen Namen machen. Ich finde es enttäuschend, dass sowas wie Fraunhofer, die MP3 entwickelt haben, jetzt bei diesen Kulturvandalen hausieren gehen. OS War is over, Windows means slavery, außer man geht nicht ins Netz und betrachtet es nur als Beamer-Treiber. die ganzen Leute, die diese Computer haben und sich für überlegene Computerrasse glauben, weil sie irgendwie nur eine Maustaste haben, sollten auch irgendwie dran denken, dass Apple eine normale Firma ist unter amerikanischem Gesetz. Und übrigens nur kleine Fußnote, kann ja sein, dass der iNode ziemlich sexy ist. Nicht iNode, doch, wie heißt das Ding? iPod, ja. iNode sind ja irgendwie im Linux-System. Okay, gut. War, iMode. Nee, also da sind auch einige böse Sachen drin. Ich meine, dass Apple einen Kopierschutz macht, die irgendwie von jedem 16-jährigen Norweger irgendwie geknackt werden können, ist ja noch eine nette Sache. Aber die Möglichkeit, nicht vernünftig auf die Daten zuzugreifen, ist eine böse Sache. Also sollte man sich irgendwie mal zweimal überlegen, ob man irgendwie seine Seele für ein bisschen sexieres Gehäuse verkaufen sollte. Aber gut, das sind die Entscheidungen. Im Prinzip machen Apple natürlich schönere Computer als andere Kinder. Zukunft ist einfach GNU, Linux, BSD, Mini. Oder der letzte Punkt, da lachen die Leute immer. Hallo. Ich darf daran erinnern, wie Linux entstanden ist. Das ist ein ungebildeter, ungehobelter, finnischer Student, der zu wenig Sex hatte und kein richtiges Internet hatte vor 10 Jahren. Naja, ungehobelt und zu wenig Sex haben wir alle, aber mit anderen Worten, nein. Also, um es ernsthaft zu machen. Entwicklung eines Betriebssystems dauert etwa ein Jahr, wenn man relativ talentierter ist. Und wenn man irgendwie die Bücher liest und so weiter, dann ist immer die erste Reaktion, warum machen die denn so einen Quatsch? Also wenn ihr irgendwie mal das tiefe Bedürfnis habt, ein Betriebssystem zu schreiben, ist es zwar ein Jahr Arbeit, aber ich glaube nicht, dass in dem Raum viel, viel untalentierter sind als Linus Torvald, wenn man sich die Sachen mal anguckt. Macht euch mal den Spaß, seine Postings zu anhören, wo er zum Beispiel geäußert hat, dass Knus keine Ahnung vom Programmieren hat, weil Goto eine ganz fantastische Eigenrichtung ist. Und wir reden dann nicht von diesem 19-jährigen Trottel, sondern wir reden jetzt von einem 29-jährigen Trottel. Also das ist in 2003. Also googelt mal Knus und Torwart. Also wie gesagt, also das ist zumindest eine Information. Jetzt komme ich zu zwei besonders Special-Folien. Und zwar ist mir eine große Freude, hier die Stellungnahme der Bundesregierung zu referieren. Es ist auch in einer Datenschleuder unten abgedruckt und ich muss sagen, also der Kollege, der das besorgt hat, war mächtig stolz drauf, dass er irgendwie über ganz, ganz üble Kanäle die Sache besorgt hat, und wir waren dann irgendwie ein paar Wochen damit beschäftigt zu überlegen, wer kann das jetzt auf Englisch übersetzen, und kurz später ist man dann mal irgendwie in langen, langen Winternächten in Amsterdam irgendwie auf die Seite vom BSI mal wieder gekommen, und da war es einfach veröffentlicht und auch in ordentlichem Englischen übersetzt. Also im Moment haben wir mit den Geheimdiensten irgendwie schwierige Implikationen, aber naja, gut. Also aber die Stellungnahme ist interessant, also insbesondere weil sie auch mal nochmal genau die, also zum Lesen ist es auch wertvoll, weil man merkt auch, dass die Bundesregierung erkannt hat, dass man sich vielleicht nicht komplett Microsoft ausliefern sollte. Und das Datum ist wirklich echt. Die Datenschutzgruppe der Europäischen Union hat eigentlich auch ein Statement zu Trusted Computing Group gemacht. Und die letzte Folie, die noch am Linux-System ist, ist jetzt irgendwie vorgestern, letzte Woche war von dieser WinHead-Konferenz von Microsoft irgendwie eine angekündigt, dass sie jetzt erstmal ein bisschen langsamer machen und alles nochmal zurück in den Schrank und dann nochmal drüber reden und so weiter. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht zum Inhaltlichen. Ich war etwas amüsiert. Die hatten Folgendes, also dieses Palladium war der Plan, du hast eine linke Seite, das ist alte gute Windows, also läuft, gibt möglicherweise Sicherheitsprobleme. Auf der rechten Seite ist alles sicher, ist alles contained, sind alles kleine Microkernels und so weiter. Da habe ich gedacht, ja, ist okay, jetzt hast du eine virtuelle Maschine, mehrere Sachen, ist okay. Nein, sie haben auch die Fähigkeit, miteinander sich zu unterhalten. Und dann war ich mein erster Leute. Also entweder habt ihr ein sicheres System, was abgeschottet ist, oder habt ihr ein System, das sich mit diesem verrotteten Windows in irgendeiner Weise unterhält auf der anderen Seite. Aber nicht beides, Kinder. Und da habe ich also ihn höflich gefragt, ja, dass es doch ein bisschen überraschend wäre und sehr interessant und dass sie mir doch vielleicht verraten sollten, also auf dem Hearing in Berlin, wie das funktionieren sollte, der Austausch zwischen sicherer und unsicherer Seite. Meint er nur, ja, das ist schwierig und ist patentiert. Und jetzt die gute Nachricht, nachdem ich meinem Industriefreund irgendwie, der auf einer großen Drei-Buchstaben-Firma arbeitet, das dann gemailt habe, was er ist, meinte er, ja, die haben sie jetzt umgehört und die ganzen Benutzer waren, also die ganzen Entwickler waren also nicht motiviert, da irgendwelche obskure zusätzliche Sicherheitsprotokolle unter obskuren Angaben zu machen. Und Microsoft hat festgestellt, dass sie die ganze Komplexität überhaupt nicht mehr in den Griff kriegen und deswegen alles neu machen. Also es sollte im Herbst dann irgendwie ein neues Statement kommen. Also das war irgendwie gerade vorgestern, kann man eigentlich auch mal heiße gemütlich nachlesen. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Also in der ersten Version von Longhorn ist es mal nicht drin. Also ich denke, wir haben die Sache jetzt etwas mal abgebremst. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie sie eigentlich jetzt unlösbare Probleme patentierbar lösen wollen. Aber wie gesagt, also Microsoft ist da immer eine Überraschung. Aber wie gesagt, also ernsthaft, insbesondere die Bundesregierungsstellungnahme ist hinreichend interessant und ist auf unserer Lieblingshackerseite BSI, also Bundesamt für Sicherheit, in der Trusted Computer / Stellung, also auch die Directory-Bezeichnung habe ich irgendwie nicht gemacht. Also es wird lustig. Nee, also kann man sich echt mal anlesen in dem Bereich. Gut, okay, das war's dann soweit. Dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und warte dann auf Fragen. Dankeschön.
IBM zum Beispiel eine GPL-Version, davon macht
man patentiert. Nochmal lauter, also IBM macht eine GPL-Version von was? Von Linux? Ja, Wahnsinn.
Na, wenn Trusted Computing patentiert ist und ich dafür Patente oder in dieser Gruppe mit sein muss, um Software oder die Sachen zu benutzen, kann ich doch gar kein GPL machen.
Sie können natürlich irgendwie einen Programmknüppel sich schnappen und sagen, das ist sicher evaluiert von IBM und wir unterschreiben das jetzt mal. Und ja, ist unter GPL.
Ja, aber in der GPL steht doch drin, dass keine Patente auf den
Code. Ja, das ist aufgeweicht, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist sicher eine interessante Frage, wie GPL und Patente zusammenkommen. Und die klare Antwort von mir ist, ich habe keine Ahnung. Nein, also ernsthaft, es ist ein Minenfeld. Also wenn du jetzt mal guckst, ich fühle mich auch nur ganz beschränkt wohl, wenn das Ganze Wohl und Wehe, sagen wir mal, der Computerindustrie auf irgendwelchen nicht nachvollziehbaren amerikanischen Patentgesetzen beruht. Und die gute Nachricht ist, die Industrie sieht selber die Problemlage. Die schlechte Nachricht ist, also es ist nicht einmal ein Willen einer Lösung zu erkennen. Also natürlich könnte IBM hergehen oder die ganze Trusted Computing Gruppe könnte schlicht und einfach entscheiden, dass für Open Source Software völlig ohne Patentprobleme, also dass die Patente frei für GPL-Sachen wären. Das wären zumindest Sachen, da könnte man drüber reden. Aber
wenn ich jetzt nicht falsch liege, dann ist das auch gar kein Patent sein. Oder vielleicht täusche ich mich da jetzt?
Ja, ich weiß es nicht. Also Patente habe ich irgendwie eine, also ist an Obskurität, also man kann mich im Patentbereich wirklich nicht mehr verarschen. Also weil, also vorletztes Jahr ist in Australien beinahe das Rad patentiert worden. irgendwie die Australien, nee, halt, das Rad ist patentiert worden und die Australien Patentbehörden hätten beinahe eine gewisse Frequenz patentiert und auch im letzten Moment haben sie dann rausgekriegt, dass diese Schwingungsfrequenz gerade die Farbe Orange ist. Und also eben, das klingt jetzt alles ganz lustig, aber ich habe zum Beispiel mich mit einer Firma unterhalten, die elliptische Kurvenkryptographie macht. Und die meinten, wenn da irgendwas nach Patent riecht in Amerika, wir haben Leute, die nach Amerika reisen, wir haben Leute, die in Amerika Geschäfte machen wollen, dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Dann müssen wir irgendwie auch gesetzlichen, also richterlichen Auseinandersetzungen in Amerika ausweichen. Insofern sind diese Patente einfach eine Brokkoli, die auch durchaus sehr real ist. Und wie gesagt, also da muss man Druck machen, dass das wirklich Schlimme an einigen Bereichen ist, dass die Industrie einen Haufen Sachen einfach überhaupt nicht berücksichtigt hat in dem Bereich. Also insbesondere IBM unterstützt Linux und zwar nicht aus philanthropischen Gründen, sondern weil sie einfach im letzten Jahr 1,5 Milliarden Umsatz gemacht haben. Und wenn man mal ein bisschen Voodoo-Ökonomie macht, also Umsatz mit freier Software ist also eine sehr starke Cash-Quelle. Also kann man fast Umsatz für Gewinn machen, ohne jetzt geschlagen zu werden. Insofern haben die großes Interesse, dass interoperables Linux irgendwie auch entsteht. Aber die haben sich irgendwie überhaupt noch nicht adäquate Gedanken gemacht darüber. Und das ist natürlich eine Sache, die jetzt auch irgendwie, da wir ja die letzten Schützer der Verwaltung von Schwäbisch Hall sind, auch für uns relevant. Also inzwischen, nee, also um es mal den Blödsinn rauszunehmen, inzwischen gibt es durchaus auch in Regierungen und Verwaltungen einen Haufen Leute, die Microsoft Monokultur nicht gut finden und die dafür eintreten, auch Open Source und Linux zu benutzen. Insofern, wenn ihr da Leute habt, dann kontaktiert die doch mal raus, dass sie da mal machen sollen. Und wie gesagt, also es wäre schon günstig, wenn man diese Patentsache irgendwie zurückprüfen könnte.
Ich habe noch eine Frage zum Digital Restrictions Management. Inwiefern halten Sie da eigentlich gute Chancen, dass wenn man jetzt aktiv einen Boykott eventuell noch mit technischer Unterstützung starten könnte, dass das auch Erfolg haben würde, auch besonders darauf hin, dass dann Digital Rights Management nicht mehr eben durch TCG unterstützt werden könnte, weil es einfach boykottiert wird?
Was natürlich ein Hauptangriff ist dagegen, ist dieses Owner Override. Du kannst kein Digital Restriction Management machen, wenn du immer antworten kannst. Natürlich bin ich ein ordentlicher Microsoft-Nutzer, der keine bösen Programme laufen hat. Also dieses Owner Override macht das Digital Restriction Management einfach kaputt. Und deswegen betreiben wir auch irgendwie politischen Druck, dass wir versuchen, das in die breitere Diskussion zu machen. Weil diese neue Konstruktion bietet wirklich für Firmenkunden alle Sicherheitsgewinne, die sich die Industrie überlebt hat, schützt aber gleichzeitig die Privatkunden. Und die Industrie muss jetzt schlicht einfach entscheiden, was für sie wichtiger ist. Also diese unfähige Musikindustrie noch irgendwie am Leben zu halten oder irgendwie für die Anwender was Vernünftiges zu machen. Auch hier in Berlin hat man eine schöne Klausel. Der ganze Umsatz der Musikindustrie über 2 Jahre ist genauso hoch wie die Staatsverschuldung von Berlin. Es ist zwar nicht gering, aber das ist auch nicht zu unterschätzen. Also insofern, also wie gesagt, also im Vergleich zu den Ausgaben für Computer und Software ist es wirklich gering. Aus dem Grund muss man überlegen, wie man dann klarkommt. Und das Ironie des Schicksals ist, Apple verkauft sehr erfolgreich.
Ja, das Problem ist aber, wenn man sich auch schon mal Windows anschaut, sich mal wirklich genau anschaut, da sieht man ja, dass Digital Rights Management eigentlich schon ziemlich stark etabliert ist. So in dem Sinne, dass man eigentlich bloß noch durch Reverse Engineering das Ganze wieder verändern kann.
Ja, also Microsoft will da irgendwie Abspielsache für Disney machen oder Abspielsache für weiß der Teufel was. Und ja, das ist inkompatibel mit unseren Willen. Also ihr habt die End-User-Lizenz gesehen. Ihr wisst auch, dass, ich meine, das ist ja mit den Patenten, das ist ja obskur. Also die haben für InterP irgendwie Digital Rights Management Firma für Patente 400 Millionen abgedrückt, mal gerade so. Das ist ein riesen Geschäftsbereich. Und wie gesagt, ist es gegen unsere Interessen. Und ist es ist auch gegen die Interessen, der Publikation zu kriegen. Heute geht man einfach ins Netz und googelt mal los und hat dann mehr Informationen, als man überhaupt lesen kann. Und das ist ein Wissensgewinn, den kann man vielleicht erst wieder einschätzen, wenn die Leute hergehen, um das freie Fluss der Daten völlig zu verhindern. Und das ist nicht angemessen.
Denkst du dran, dass du schon 12 Minuten über die Zeit bist?
Nee, wenn mir niemand sagt.
Also draußen stehen schon welche, die den nächsten Vortrag hier rein.
Okay, dann danke ich euch für
die Zeit. Du bist den ganzen Tag noch da. Ich bin noch da. Und entschuldigt bitte auch den Kameraüberfall gerade durch die Hintertür quasi. Aber wir können froh sein, dass wir in die Tagesthemen kommen und ein bisschen Werbung machen können auch.